Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hoffefunk, die wir 1300 Kilometer von euch entfernt aufnehmen, zumindest entfernt von Sinsheim. Und die eigentlich auch nur deswegen entsteht, weil ja eine wichtige Woche bevorsteht mit dem Bundesliga-Auftakt gegen Kiel. Deswegen sitzen wir jetzt so ein bisschen unwürdig in einem Hotelzimmer rum auf zwei Ministühlen. Und wenn die Tonqualität nicht immer perfekt ist, verzeiht uns das. Aber dafür, dass wir im Urlaub sind, kann man uns auch, denke ich, ein bisschen Kredit zollen. Auch dafür, dass wir hier motiviert sitzen und ein bisschen über die TSG sprechen wollen, bei der eigentlich nichts aktuell rund läuft. Oder Jonas, gibt es aus deiner Sicht irgendeine Sache, die dir vor dem Saisonauftakt gegen Kiel Mut macht, die dir jetzt direkt positiv einfällt? Ich habe hier auf meiner Liste eigentlich quasi nur Negatives.
Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Ja, wir melden uns hier aus der Nähe von Barcelona und leider ist hier bei der TSG gar nichts Barcelona-würdig, sondern eher im Gegenteil. Wir versuchen es mal positiv. Also, wir sind immer noch Erstligist, wir sind nicht abgestiegen, wir spielen europäisch. Unser Kader ist so lala, regelmäßig fallen Leute durch den Medizincheck. Das heißt, wir sind jetzt 3 oder 4 Tage vor dem Bundesliga-Start gegen Kiel immer noch weit entfernt, mit unserer Kaderplanung fertig zu sein. Auch wenn es lange Zeit danach aussah, als würde Frank Kramer seinen Job eigentlich ganz gut machen. Können wir später noch darauf eingehen. Und positiv: wir haben es geschafft, mit einer glorreichen Performance nicht in der ersten Runde des DFB-Pokals auszuscheiden gegen einen Viertligisten.
Ja, hip hip hurra, genau. Aber du hast es so ein bisschen angedeutet. Das Einzige, was mir selbst eingefallen wäre, so auf meine Frage, was gerade eigentlich ganz gut oder positiv läuft, wäre eben, ja, in gewisser Weise die Performance von Frank Kramer, die jetzt zumindest, wenn man sich so die ersten 1-2 Wochen mal anschaut, solide wirkt, weil was kann er dafür, dass Bella Kotschap scheinbar Herzprobleme hat? Das kann keiner riechen und insbesondere auch die Verpflichtungen von Prass und Loschek. Also da würde ich jetzt erstmal einen Gutstempel drunter setzen und sagen, ich bin sehr gespannt, was sich da noch entwickelt und bin auch ein bisschen überrascht, wie tief wir da offenbar in die Tasche greifen. Ne, 27 Millionen haben wir jetzt schon ausgegeben, nur für diese zwei Spiele.
Ja. Aber, also Loschek ist ja jetzt unser Rekordtransfer. Er hat ja jetzt, glaube ich, Samaseku mit noch jemandem zusammen, war ja irgendwie so mit 14, 15 Millionen bis jetzt Rekordtransfer. Wir haben jetzt einen neuen Rekordtransfer. Dann haben viele auch geschrieben, oder habe ich auch gelesen, dass Leute gesagt haben, oh, das ist aber ein ganz schön hohes Sümmchen für den dritten Stürmer von Leverkusen. Weil du kannst dich erinnern, Leverkusen hat Boniface, Leverkusen hat Patrick Schick. Und dann kam erst lange gar nichts und dann kam Loschek. Das heißt, wir haben für einen Ergänzungsspieler, zwar des deutschen Meisters, aber für einen Ergänzungsspieler 18 Millionen auf den Tisch gelegt. Er ist jung, er kann das, hat das Potenzial, keine Frage, aber es birgt auch ein gewisses Risiko. Aber zur Wahrheit gehört einfach: die Preise steigen jährlich. Das heißt, 18 Millionen jetzt sind wahrscheinlich gar nicht so viel mehr als diese 15 Millionen damals, oder ich weiß nicht, irgendwas zwischen 12 und 15 Millionen für Samaseku als Beispiel. Sondern ja, es ist einfach Jahre her. Und deswegen ist es einfach, wir geben nicht mehr aus, sondern im Verhältnis dazu, was die anderen Mannschaften ausgeben, halten wir uns immer noch eigentlich immer im gleichen Bereich auf.
Ja, ja. Und wir haben ja auch immerhin schon 30 Millionen eingenommen durch Verkäufe. Plus eben die 7 Millionen für Rütter, das, was da Alex Rosen offensichtlich sehr, sehr gut verhandelt hat, dass wir jetzt von diesen 50 Millionen auch wieder eine absurde Summe, ne, der Premier League ist offenbar, sitzt das Geld offenbar ganz locker.
Aber davon, ist es nicht komisch, und das zeigt es eigentlich mal wieder, ne, Maxi Bayer hatte ja noch lange Vertrag bei uns, ist frisch Nationalspieler geworden, hat eine überragende Saison gespielt, wechselt für 30 Millionen zu einem direkten Liga-Konkurrenten innerhalb der Bundesliga und Rütter wechselt hier für fast 50 Millionen, obwohl er davor bei einem Zweitligisten gespielt hat. Also ist schon echt kurios. Hätte Bayern nicht eigentlich einen höheren Marktwert verdient gehabt als Rütter, weil die sind ungefähr das gleiche Alter. Ne, von der Performance würde ich sagen, war Bayers Performance jetzt sogar stärker, ne, durch die Europameisterschaftsmitnahme und alles Mögliche. Ja, es tut einfach ein bisschen weh, weil man sich denkt, hätte sich Bayer für einen Premier League-Verein entschieden, hätten wir jetzt 45 Millionen. Also irgendwie ist es schon ein bisschen komisch, ne? Dass wir ihn dann doch haben so einfach ziehen lassen zu Borussia Dortmund. Und ja, es ist am Ende vom Tag einfach so, wenn wir eine sehr, sehr gute Bundesliga-Saison spielen und Dortmund eine verhältnismäßig schlechte, so Platz 5, Platz 6, dann ist es teilweise unser Liga-Konkurrent, weil Dortmund ist mittlerweile genauso weit von der deutschen Meisterschaft entfernt wie wir.
Mhm. Ja. Ja, und wahrscheinlich auch in der nächsten Saison, ne? Großer Umbruch, Nuri Sahin, der Chefcoach. Aber ich glaube, wenn ich mir angucke, wie das so gelaufen ist, bin ich mir doch ziemlich sicher, dass wir Bayer abgeben mussten, um uns diesen Kaderumbau überhaupt leisten zu können, der eben schleppend vorangeht. Aber wie gesagt, da will ich wirklich sehr mild sein. Niemand kann was dafür, wenn zwei Innenverteidiger durch den Medizincheck fallen. Also vielleicht wären wir auch quasi schon fertig mit dem Kader. Aber es ist nichtsdestotrotz, und jetzt sind wir beim Negativen, alarmierend, wenn ich mir den Kader von heute angucke, insbesondere mit Fokus auf die Innenverteidigung, ne, wir wissen, Kabak langfristig verletzt, dann sieht es wirklich mau aus, Jonas. Fit sind nur Akpoguma und Drexler. Und ich habe jetzt gerade gelesen...
Stach, ne? Haben wir noch
theoretisch. Ja, als fitte Innenverteidiger. Ich habe auch gerade ein bisschen recherchiert in Presseberichten. Und da stand auch in den Presseberichten drin, die TSG hat nur zwei fitte Innenverteidiger, was so im Prinzip gar nicht richtig stimmt, weil alle, vielleicht sogar wir, auch Attila Scholloi wieder vergessen haben.
Ein Socki ist gerade verletzt.
Und ein Socki trainiert wieder mit, aber ist, soweit ich weiß, kein Kandidat für die Startelf. Aber ja, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass man mit Scholloi, Akpoguma, Drexler und ein Socki nicht in eine Euroleague-Saison gehen kann, gehen will.
Genau, aber wie du richtig schon angedeutet hast, ich möchte ein bisschen mich schützen vor Frank Kramer stellen, weil wir stellen uns einfach nochmal vor, wir hätten Stand jetzt Prass geholt, einen sehr, sehr potenzialstarken Linksverteidiger, Linksaußen.
Auch der beste Mann gegen Würzburg.
Genau, hätten mit Loschek einen großen, quirligen Stürmer geholt mit viel Potenzial, übers Geld kann man streiten, aber wir haben ihn. Hätten Bella Kotschap geholt, einen Nationalspieler, und hätten Omar Solé von Salzburg geholt. Und hätten vielleicht noch, wenn er das hinbekommen hätte, Transfermarkt.de sagt gerade, Attila Scholloi soll wechseln, relativ sicher vielleicht sogar zu Sevilla. Keine Ahnung, was Sevilla mit ihm will, ist uns aber egal. Hätte er ihn auch noch...
Greenkeeper, glaube ich.
Hätte er ihn auch noch losgekriegt, dann würden wir jetzt hier lobend über Frank Kramer reden, weil Bella Kotschap, da hat uns, man merkt es ja immer an den Reaktionen der anderen Vereine, an den Fans der anderen Vereine, Bella Kotschap, da haben viele geschrieben, boah, der soll zur TSG, den hätten wir auch gerne gehabt. Also, das wäre schon ein Name gewesen und das Ganze ist ja auch noch nicht vom Tisch, man bastelt ja noch irgendwie daran. Das wäre, hätte schon Eindruck hinterlassen, dieser Transfer, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen versuchen, an die letzte Folge anzuschließen, und das war ja auch schon unser Transferkarussell, wo sind denn jetzt noch diese offenen Posten? Also die TSG selbst sagt ja offenbar, laut Medienberichten, dass man noch zwei Innenverteidiger braucht.
Ja.
Das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Wo siehst du sonst noch Umbaupotenzial jetzt, so kurz vor Saisonstart? Und in 10 Tagen schließt ja das Transferfenster.
Ja, das ist wirklich heftig. Aber was ich gut finde tatsächlich, ich habe in kaum einer Transferperiode so oft die TSG gelesen. Also wir sind wirklich sehr, sehr aktiv. Wenn ich jetzt hier gerade wieder sehe, Martin Wittig von Sparta Prag wird jetzt gerade mit uns in Verbindung gebracht. Dann dieser eine Stürmer von Basel, ich glaube Barry heißt er, der jetzt aber wahrscheinlich doch nicht zu uns geht.
Auch mit Robin Ranac von Viktoria Pilsen verhandeln wir. Erfahrener tschechischer Nationalspieler und Innenverteidiger.
Und scheinbar ist es ja auch noch nicht, und das wäre eigentlich auch mitunter meine Wunschlösung, wäre ich sogar zufriedener als mit Bella Kotschap, weil da weiß man nicht so genau, wie der in Form ist nach seiner Zeit bei Southampton. Udo Kai ist jetzt mit uns in Verbindung gebracht worden. Der war beim Spiel vom FC Augsburg im DFB-Pokal auf der Bank. Ist auch schon mal ein Zeichen, ein Zeichen, das Richtung Wechsel
keine Minute gespielt
zeigt, ja. Ne? Und Moritz Jens vom VfL Wolfsburg wird mit uns in Verbindung gebracht. Also ich verstehe nicht, ehrlich gesagt, warum wir nicht von Anfang an und jetzt erst recht voll auf Udo Kai setzen. Also wir haben ja schon mal gesagt beim Transferkarussell, es spricht rein gar nichts gegen ihn. Er ist jung, er ist Deutscher, er ist trotzdem erfahren. Ich glaube, er ist so 26, perfektes 26. Alter. Er ist Linksfuß, er ist schnell, er ist groß. Er hat bei Augsburg in der gleichen Liga eine Führungsrolle. Es spricht rein gar nichts
gegen ihn. 150 Bundesligaspiele hat er gemacht, nur noch ein Jahr Vertrag.
Den kriegst du für 5, 6 Millionen.
Den kriegst du für 5, 6 Millionen. Und den Namen, den du eben reingeschmissen hast, Jonas, den Tschechen, Wittig, er ist 12 Millionen wert und ist 21. Ein viel zu großes Risiko. Udokai wäre sofort einsatzbereit. Ob das jetzt die große Lösung ist, dann kann man ja immer noch nach einem zweiten vielleicht suchen. Aber das wäre jemand, der uns, wenn wir da gestern, vorgestern gehandelt hätten, uns sofort sogar fürs Kiel-Spiel hätte helfen können.
David, ich möchte dir mal drei Namen nennen. Und dann sollte eigentlich jedem, der die TSG mag, klar sein, was wir an Udokai hätten. Adams, Nuhu, Nsoki und Choloi. Was haben diese drei Typen gemeinsam? Sie kommen aus einer Liga, die der Bundesliga nicht das Wasser reichen kann. Und sie haben es alle drei bislang nicht geschafft, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Udokai hätte es. Hundertprozentig.
Ja, also ich denke, das wäre eine recht einfache Lösung. Und gerade jetzt, wo er im Pokal 90 Minuten draußen saß, wird das alles nochmal einfacher. Aber ich habe das auch schon mal in Medienberichten gelesen, Udokai sei wohl nur die Notlösung, aus welchen Gründen auch immer.
Finde ich Quatsch. Muss ich ehrlich sagen, finde ich Quatsch. Das wäre meine Wunschlösung. Aber wir vertrauen jetzt einfach mal noch Frank Kramer und ich weiß gar nicht, wer da noch mitarbeitet. Ich glaube, Frank Kramer macht das gerade so ein bisschen in Eigenregie.
Ja, ich glaube, der hat gerade wenig Schlaf.
Ja, aber 10 Tage ist es noch offen. Es wäre ganz nett, wenn vor Kiel noch was passiert, zumindest für die Breite, für die Bank, weil ich glaube, jetzt steht schon fest, für das Kiel-Spiel wird es am Ende auf Stach, Drexler und Akpoguma rauslaufen müssen. Ist so, wie im Pokal.
Ja, ich denke auch, warum auch nicht jetzt für den Anfang, aber habe ich letzte Woche auch schon gedacht, deswegen sage ich es jetzt nochmal, wir brauchen eigentlich diese Woche noch einen Innenverteidiger. Auch vor dem Hintergrund dessen, dass er sich ja in die Mannschaft einfügen soll. Offen wäre dann immer noch, würde ich sagen, einen flexiblen Außenverteidiger, den man auch theoretisch auf die Bank setzen kann.
Gerne auf der rechten Seite, ne?
Ja. Also. Das ist aber nicht ganz so dringend wie die IV-Position und ja, gegebenenfalls noch einen Stürmer. Denn da strecken wir ja auch die Fühler nach aus, weil wen haben wir denn überhaupt
als Stürmer? Bebu ist verletzt, ne?
Bebu fällt möglicherweise 2-3 Monate aus, hat eine Knie-OP und jetzt haben wir nur noch Berisha, gerade erst wieder fit geworden, Loschek, Bülter in Klammern. Und Mörstedt, weil Kramaric sehe ich eben eigentlich nicht als Stürmer.
Nee.
Und ich glaube auch, dass es sich in den letzten Jahren gezeigt hat, gerade auch seit wir diesen Podcast haben, dass Kramaric auf jeden Fall einer unserer Besten ist, aber vielleicht nicht auf der Mittelstürmerposition, sondern eher auf der 10 oder vielleicht sogar mal auf der 8 im Notfall.
Genau, also hol ein Backup für rechts, hol zwei Innenverteidiger und hol von mir aus noch irgendwas Offensives, dann wäre ich zufrieden. Und was natürlich auch dazu gehört, werd noch 2-3 Spieler los, die so ein bisschen einfach nur den Kader.
Wer schwebt dir davor?
Ja, Choloi. Also Choloi sollte weg, weil ich glaube nicht, dass der dem Training gut tut, wenn er eigentlich von sich das Selbstverständnis hätte zu spielen, aber halt einfach überhaupt nicht die Chance mittlerweile mehr erhält.
Ja, ja.
Auch in Soki, ne? Also wie viele Jahre wollen wir ihn noch durchschleppen? Dann hol lieber 3 Innenverteidiger und verkauf Nsoki und Choloi, weil, ne, also, die da von Jahr zu Jahr mitzuschleppen, ergibt einfach keinen Sinn mehr.
Absolut. Als kleines Follow-up vielleicht noch, Judge Samaseku scheint auch überhaupt keine Rolle zu spielen. Das merkt man daran, dass er gegen Würzburg nicht im Kader war. Nicht mal im Kader. Stattdessen wurden ja Leute wie Florian Michele eingewechselt. Gleiche Position übrigens, ne, aus der zweiten Mannschaft. Was gar nicht so schlecht ist, aber das zeigt, auch mit Samaseku soll es offensichtlich nicht weitergehen. Das hätten wir uns ja theoretisch vorstellen können.
Und eine sehr interessante Personalie, mal wieder. Wir reden gefühlt alle 2 Jahre über ihn, weil er immer wieder weg ist und wieder zurückkommt. Auf einmal steht Brun Larsen wieder in der Startaufstellung.
Und wie gefühlt das 17. Mal, denke ich mir auch wieder, ja, der kann doch kicken. Aber irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert, aber also er war jetzt nicht das Problem, würde ich sagen, bei diesem Spiel. Das Problem lag eigentlich eher ja, im Spielaufbau, im Chancen kreieren. Und auch Brun Larsen ist erst 25, aber auch da muss man gut gucken, dass man den jetzt nicht total unter Marktwert verscherbelt, weil der ja auch eine gute Figur gemacht hat bei seiner Leihe bei Burnley, glaube ich.
Genau. Okay, das ist das eine Thema. Also die große Baustelle Transfers haben wir jetzt mal so ein bisschen besprochen. Jetzt gibt's noch was über das Spiel in Wolfsburg zu sagen.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Jetzt gibt's noch was über das Spiel in Wolfsburg zu sagen. Eigentlich nicht viel.
Wenig, ja.
Genau, also es war ein sehr schleppendes Spiel. Es war zumindest spannend. Also ne, ein Elfmeterschießen, wir bei der TSG, ne, wir waren ja in der Europa League noch nie weiter, sondern immer nur Gruppenphase. Also wir kamen in unserer TSG-Historie noch nicht allzu oft in den Genuss eines Elfmeterschießens. War ganz nett anzugucken und Luca Philipp hat ja mit dem einen gehaltenen Elfmeter seinen Riesenpatzer wieder gut gemacht. Freut mich auch für ihn. Was hältst du denn grundsätzlich von der Entscheidung, ihn zum Pokaltorwart zu machen?
Ich sag's ganz offen, ich fand die Idee gut, auch wenn sich das im Nachhinein als vielleicht etwas zweifelhaft erwiesen hat, warum auch immer. Aber grundsätzlich denke ich, ist Philipp schon ein Kandidat, der Baumann in 2, 3, 4 Jahren beerben kann. Ne? Ja, Philipp ist jetzt 23, ne? Wie gesagt, ist ja bekannt, ne? U23 Nationaltorwart, sehr talentiert, aber noch keinen richtigen Profi-Einsatz. Und das war, glaube ich, der Gedanke auch so ein bisschen dahinter, dass er eben die Pokalspiele bekommt und Baumann dann eben Euroleague und Bundesliga spielt, aber er wirkte aus welchen Gründen auch immer unsicher. Es gab ja neben diesem Stockfehler, der ja schon passieren kann, auch noch zwei weitere Unsicherheiten, ne? Beispielsweise dieser Abschlag, den er viel zu spät macht und der dann, glaube ich, gegen den Stürmer Kütsch prallt und dann fast ins Tor. Also wirkte insgesamt wirklich nicht sicher, aber würde ich jetzt nicht von vornherein abschreiben. Ne? Aber es hat natürlich der Mannschaft, ist jetzt hart, aber ne, ich glaube schon, dass Fußball in gewisser Weise auch so ein bisschen so in die Kategorie des Butterfly-Effekts passt. Also dass Kleinigkeiten alles beeinflussen können. Ne? Und wer weiß, ob nicht mit einem total sicheren Torwart hinten drin auch die Mannschaft souveräner aufgetreten wäre. Letztlich gilt aber auch da, wenn ich mir den Kader so angucke, bin ich jetzt nicht völlig überrascht, wie das Spiel gelaufen ist. Das ist keine Verteidigung, weil ich mir schon ein bisschen mehr Einsatz gewünscht hätte, aber es lief eigentlich wie erwartet. Wir hatten 400.000% Ballbesitz, relativ viele Torschüsse, aber haben uns keine guten Chancen so richtig rausgespielt. Es gab noch eine von Kramaric relativ früh, aber ja, kein überraschender Spielverlauf, auch wenn, das muss man auch nochmal ehrlich sagen, Würzburg ist nur Regionalligist. Ich denke im Hinterkopf, glaube ich, immer, dass Würzburg noch dritte Liga spielen würde.
War das stimmt. Zweite Liga,
ne? Die waren nochmal zweite Liga, aber Würzburg spielt nur Regionalliga und da muss es dann doch ein bisschen anders laufen. Ich glaube, so die größten Probleme, ich habe die Zusammenfassung natürlich gesehen, habe es aber nur im Radio hören können, weil wir auf der Fahrt in Urlaub waren. Die Hauptprobleme waren so Tempo und Chancen das Spiel, ne? Dass man kein Tempo ins Spiel gekriegt hat und Mühe hatte, übers Mittelfeld Chancen zu kreieren. Ist aber natürlich auch schwierig, ne? Also die Flügelzange Pras Karajaber klingt ja ganz gut, aber wenn du dann vorne drin halt Bülter und Brun Larsen hast, das ist jetzt nicht das, was Matarazzo, glaube ich, sich ursprünglich so gedacht hatte. Sagen wir es mal vorsichtig.
Und dennoch hat Bülter am Ende mit seinem Traumtor, ne? Also sein Lupfer da über die Innenverteidigung, war schon traumhaft, den Allerwertesten gerettet. Ne? Und Elfmeterschießen, unfassbar souverän. Jeder einzelne Schütze von uns, wirklich Weltklasse Elfmeter geschossen. Dann sind wir dann doch am Ende halbwegs souverän weitergekommen. Am Ende ist es doch auch vollkommen egal, wie du weiterkommst. Es wäre nur wirklich bitter gewesen. Es ist einfach, das ist immer das Schlimmste. Du hast noch nicht mal den ersten Spieltag gespielt und beginnst trotzdem schon mal mit so was Negativem. Und das wollten wir einfach verhindern.
Genau. Jetzt ist das aber ein Spielverlauf, der ja sogar, also ich würde sagen, das, so wie es jetzt gekommen ist, das muss eine Mannschaft gar nicht so sehr verunsichern, weil man hat ja gemeinsam das Hindernis dann doch irgendwie überwunden und man weiß ja, glaube ich, auch innerhalb der Mannschaft, dass die Situation gerade schwierig ist, ne? Wegen den Verletzten und wegen den fehlenden Ergänzungsspielern. Aber ja, das Problem ist halt, gegen Holstein Kiel könnte das alles wieder ähnlich verlaufen.
Genau, okay. Der letzte große Block für heute, bevor wir uns dann wieder dem Urlaub widmen. Es spitzt sich ja gerade relativ krass zu. Also viele große Teile der Ultras reden auch von der größten Zerreißprobe seit der Gründung der TSG oder zumindest seit der Professionalisierung der TSG. Mhm. Zwei Ultra-Gruppierungen haben auch der TSG in Anführungszeichen den Krieg erklärt. Und also alles natürlich wegen dieser... Ja, es gibt ja, wir haben ja schon oft drüber geredet, es gibt ja mit Rogon, Dietmar Hopp und so weiter viele Gründe und die Entlassung von Alex Rosen hat eben jetzt dieses Fass zum Überlaufen gebracht, was die Fans halt eben sehr, oder die Ultragruppierungen sehr, sehr, sehr wütend macht. Jetzt haben wir folgendes Problem. Also die Fronten sind massiv verhärtet, auch Frank Kramer mit einer guten Transferpolitik kann die Wogen gerade nicht glätten und es steht gegen Kiel am Samstag ein eigens provozierter Spielabbruch im Raum. Das ist schon hart.
Ja, also und da machen sich die Verantwortlichen der TSG auch wirklich Sorgen. Ne? Es gab ja auch schon Plakate wie 125 Jahre TSG, aufgebaut und zerstört, danke für nichts. Und das ist natürlich auch gegen Hopp gerichtet. Man will natürlich im eigenen Stadion keine Hopp-Proteste der eigenen Anhänger beispielsweise, was ich schon verstehen kann. Andererseits, also ich sag's mal so, ich kann eine Aktion oder Reaktion der Fans in einem gewissen Rahmen schon nachvollziehen. Es gab ja beispielsweise auch beim Auswärtsspiel in Würzburg, ich glaube es waren sogar 1800 TSG-Fans dabei, mit Protest insofern, als dass die komplette erste Halbzeit kein Support gemacht wurde. Ne? Der Support hat erst ab Minute 46 begonnen und da würde ich sagen, das ist Protest, den ich legitim finde. Aber so ein geplanter Spielabbruch gegen Kiel, ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Das ist immer auch so die Frage, die man sich aus meiner Sicht generell stellen sollte. Was ist in irgendeiner Art und Weise konstruktiv? Oder auf gut Deutsch, was kann die Situation wirklich irgendwie verändern? Und das sind aus meiner Sicht wirklich relativ radikale Maßnahmen und ich weiß nicht, wo die hinführen sollen. Zu welchem Ergebnis die führen sollen? Aus meiner Sicht zu keinem. Während so, wie soll man sagen, regelmäßige kleine Aktionen, denke ich, viel effektiver sind, wenn sie im Rahmen bleiben. Weil ich glaube, keiner will ja, dass so eine riesige Kluft entsteht zwischen der TSG und jetzt auf der anderen Seite den Fans. Zumal ich jetzt wirklich nicht wüsste, was man ganz konkret der Mannschaft, Matarazzo oder Kramer vorwerfen sollte. Also den Leuten, die aus Fansicht relevantesten Entscheidungen treffen.
Ja, das ist ja das grundsätzliche Problem daran. Die Person, die der Liebesentzug am Ende trifft, die können nichts dafür.
Ne? Und die leiden darunter. Also die Mannschaft hat jetzt ja nichts verbockt. Klar, das Spiel gegen Kiel war, gegen Würzburg war nicht gut, aber es hat ja damit nichts zu tun. Also das genau, stimmt, das ist das entscheidende Problem, dass der Protest nicht passgenau wäre. Sogar diese 45 Minuten ohne Support haben eigentlich den Falschen getroffen. Ich kann es trotzdem verstehen, weil wie will man jetzt konkret gegen den Vorstand, gegen die Geschäftsführung protestieren? Das ist schwierig. Klar, man könnte irgendwie die Geschäftsstelle mit Plakaten zuhängen oder was weiß ich, aber es ist schwierig.
Du schreist ja in einem Restaurant auch nicht den Kellner an, wenn die Toilette nicht sauber ist.
Ja, weil das ist ja die Aufgabe der Putzkraft oder den Kellner.
Dem Geschäftsführer von dem Restaurant.
Oder den Kellner, wenn das Essen versalzen ist.
Genau, also es trifft einfach den Falschen und am Ende vom Tag trifft es uns natürlich auch sportlich. Also über die Geldstrafe, die dann folgen würde, brauchen wir nicht reden. Wir sind Bundesligist, wenn es dann 300.000 wären, was weiß ich. Darum geht es nicht. Aber es könnte natürlich noch schlimmer werden. Also je nachdem, wie du diesen Spielabbruch erzwingst, Geisterspiele oder einfach Punktverlust. Natürlich, du holst die Punkte gegen Kiel nicht. Und gegen Kiel, wissen wir alle, das ist in dieser Bundesliga-Saison 6 Punkte Pflicht. Also ich weiß nicht, ob viele bereit wären, also die den sportlichen Erfolg dieses Jahr für dieses kleine Zeichen zu verkaufen. Also ja, es ist einfach super schwierig. Ich verstehe aber auch, dass man sich als Ultragruppierung, und so geht es uns auch als Fans, ein bisschen machtlos fühlt. Das ist dein Verein. Du liebst ihn seit Jahren, du supportest ihn, du hast Trikots, du gibst Geld aus für Stadionbesuche, du opferst massiv viel Zeit und du kannst am Ende vom Tag nichts dagegen tun, wenn irgendwelche Arschlöcher dir diesen Verein kaputt machen. Das ist einfach so und das verstehe ich. Und diese Erfahrung hat jeder Verein schon in gewisser Maßen mal erlebt, ne? Also Schalke, Gladbach, Leipzig, Bayern, ne, das gibt's überall, dass man einfach mal nicht zufrieden ist mit den Leuten, die da an der Macht sind. Aber ja, es ist einfach massiv schwierig, da die richtigen Schlüsse und Konsequenzen zu ziehen.
Ja, und wie gesagt, vielleicht wäre das mal eine interessante Frage. Was wäre denn, Jonas, jetzt aus deiner Sicht legitimer Protest in diesem Fall? Weil Protest grundsätzlich ist ja schon legitim, aber das, was hier von den Medien berichtet wird, ist ja wirklich völlig hanebüchen. Erstens mal, weil es massive Konsequenzen hat, weil es eine ohnehin verunsicherte Mannschaft weiter verunsichern könnte und auch, weil es die Stimmung, die eh schon schwierig ist, noch weiter in den Keller reißen könnte. Aber vielleicht hören jetzt ja auch einige zu und denken sich, aber wir müssen doch was machen. Und da würde ich erstmal sagen, auch, ja, warum nicht? Auch, aber ja. Jonas, was würdest du sagen, was könnte man tun? Und muss auch ganz ehrlich zugeben, das haben wir schon häufiger gesagt, wir sind nicht Teil von Ultragruppierungen und wir sind auch nicht Teil der aktiven Fanszene. Einfach weil wir zu weit weg wohnen, wir sind schon ab und zu immer im Stadion, aber wir wissen auch nicht genau, was innerhalb der Süd und so weiter genau diskutiert wird.
Ja, sehr, sehr schwierige Frage. Ich würde es halt sehr gerne, soweit es geht, von der Mannschaft fernhalten. Ne, weil am Ende, was hast du davon? Stell dir mal vor, wir spielen jetzt ein komplettes Jahr, wo die Fans immer mal wieder die Stimmung boykottieren oder, was weiß ich, irgendwelche Plakate geben, Hopp mitbringen oder sonst irgendwas. Am Ende vom Tag sind dann unsere Spieler so deprimiert im eigenen Stadion, dass sie wechseln und dass sie keinen Bock mehr haben auf diesen Zirkus. So, und dann sagt sich vielleicht ein Kramaric am Ende vom Jahr, boah, also dieses Theater hier bei der TSG geht mir auf den Sack. Ich gehe ein Jahr früher, als ich dachte, zurück nach Kroatien. Super, hast du gar nichts davon. Also, ne, weißt du, was ich meine? Vielleicht ein Fanmarsch vor dem Spiel zusammen mit Plakaten gegen eben diese Geschäftsführung oder gegen Hopp. Was kann man noch machen? Irgendwelche Plakate im Stadion. Das, also mit irgendwelchen Schriftzügen, auch gar kein Problem. Oder irgendwelche Schriftzüge von wegen, dass die Liebe der Mannschaft gilt und nicht mehr eben diesen Geschäftsführern und was weiß ich. Also man muss schon ganz klar kommunizieren, gegen wen man jetzt Probleme hat und gegen wen diese Kritik eben nicht gilt. Und ja, aber...
Also wie gesagt, grundsätzlich verständlich, aber... Ich glaube nicht, dass es die perfekte Lösung gibt, aber es hilft auch absolut keinem, wenn jetzt das Stadion gegen Kiel halb leer bleibt. Das hilft und es passt auch wieder nicht richtig. Ne? Also natürlich kann man Aktionen machen, aber das führt nirgends hin. Und dann ist wieder in den Medien die Situation so, dass die Krise bei der TSG immer größer geschrieben wird, weil es ja vielleicht auch wirklich so ist. Aber also, sagen wir so, die Mannschaft braucht Unterstützung und ich wüsste nicht, warum sie nicht verdient hätte. Das, anders muss man es vielleicht nochmal sagen. Die Unzufriedenheit mit der Geschäftsführung kann man nicht auf die Mannschaft projizieren. Das wäre eine reine Projektion. Ne? Das ist genauso, wie wenn man sagt, okay, man findet irgendeinen Lehrer von sich kacke. Ne? So, und man projiziert diesen, nee, anders. Man findet den Schulleiter kacke. Richtig kacke, aus irgendwelchen Gründen projiziert das auf alle Lehrer. Mhm. Aber was genau kann der Lehrer dafür tun, was der Schulleiter tut? Weil genau in diesem Fall, der Lehrer kann gegen den Schulleiter nichts machen.
Und um dieses Bild weiterzuspinnen, am Ende vom Tag hast du als Schüler das Problem, dass du schlechte Noten kriegst, keinen Schulabschluss oder vielleicht von der Schule fliegst, je nachdem, wie weit du es treibst.
Weil die Klasse nicht performt.
Genau, perfektes Bild dazu. Am Ende hast du das Problem, dass die TSG Hoffenheim vielleicht wegen der Fanszene und wegen der Probleme, die wir halt intern dann erzeugen, im Abstiegskampf steckt. Rein hypothetisch.
Ne? Und also man kann, wir haben nicht die perfekte Idee, man kann auf jeden Fall auch gerne regelmäßig sein Missfallen äußern, in welcher Form auch immer, aber es muss trotzdem Support bei den Spielen geben. Jetzt nicht zwingend 90 Minuten, aber das kann nicht die Lösung sein. Nach einem Jahr oder zwei Jahren, in denen wir eh so ein bisschen Probleme hatten, immer das Stadion voll zu kriegen, jetzt zu sagen, okay, unsere Lösung für eine scheiß Geschäftsführung, Zitat jetzt mal, ist weniger Support. Wo führt das hin? Natürlich kann ich verstehen, dass man auch den Verein vielleicht nicht mehr, jetzt gerade vielleicht mal 10% weniger liebt als noch letzte Saison, aber wenn man Fußballfan ist, dann ist das schon in gewisser Weise bedingungslos.
Genau. Was vielleicht auch noch ein Weg sein könnte, und da bin ich mir sicher, dass die Verantwortlichen des Vereins das lesen und zur Kenntnis nehmen, auf Social Media unter den Beiträgen kommentieren. Natürlich immer respektvoll und nicht mit Beleidigung, aber, und das ist das große Problem, dadurch, dass leider Gottes Instagram-Kommentarspalten als Beispiel einfach bei uns oder generell immer negativ sind, weiß die TSG-Geschäftsführung überhaupt nicht, wann es gut und wann es schlecht läuft. Ne? Also die ersten 10 Kommentare und da mein Appell an jeden Einzelnen sind immer negativ. Und selbst Matarazzo gewinnt die ersten 3 Spiele 3-0, dann ist er das blinde Huhn, was auch mal einen Korn findet. Ne? Also es gibt einfach Leute bei Social Media, die immer negativ sind. Und natürlich musst du dann halt auch, wenn es gut läuft oder wenn mal was gut gewesen ist, mal positiv kommentieren, weil dann würde die TSG auch merken, anhand der Kommentarspalten, wenn dann mal was negativ läuft und dann die ersten 150 Kommentare einfach Kritik äußern. Immer konstruktiv und immer ohne Beleidigung, aber dann hätte das vielleicht mal einen kleinen Effekt. Weil anders, natürlich sind es jetzt nicht die zufriedenstellenden Lösungen und am Ende sind die Fans zahnlose Tiger, weil am Ende kannst du nichts machen. Aber das sind einfach so kleine Dinge, wodurch du vielleicht einen Effekt bewirken könntest.
Ja, und einfach nur, wenn der Verein auf welche Art und Weise auch immer merkt, dass die Fans unzufrieden sind, darauf wird schon in gewisser Weise reagiert. Gerade wenn die Fanszene wichtig ist. Weil, jetzt ehrlich gesagt, befindet sich die TSG ja schon in einer Situation, wenn es ganz mies läuft, könnten auch irgendwann nur noch 12.000 im Stadion hocken. Das ist bei der TSG möglich, bei Schalke 04 natürlich aus anderen Gründen nicht. Also man muss da schon so ein bisschen Gespür für kriegen. Aber jetzt einfach zu sagen, ich komme nicht mehr oder ich pfeife 90 Minuten durch, ich wüsste nicht, wo das hinführt. Zumal dieses Auspfeifen beispielsweise ja immer auf die Mannschaft projiziert werden würde. Ne? Oder die Mannschaft auf sich selbst beziehen würde. Es ist aber schon schwierig, absolut.
Und vor allem, wir spinnen es jetzt mal noch ganz zum Schluss, bevor wir dann zum Ende kommen, weiter. Stell dich mal vor als Beispiel, richtig harte Maßnahme, die Ultragruppierungen wären alle für die nächsten 5 Heimspiele weg. Und die Süd wäre leer, beziehungsweise komplett stimmungslos, ohne Choreo oder einfach, stell dir mal vor, sie wäre leer, weil jeder es boykottieren würde. So, was wäre die zufriedenstellende Lösung, die dann passieren könnte? Meint ihr im Ernst, Hopp tritt zurück und Alex Rosen kommt zurück? Das wird nicht passieren. Alex Rosen ist weg. Alex Rosen wird sich die Blöße nie wieder in seinem Leben geben, zur TSG Hoffenheim zurückzukommen. Das ist einfach so. Und auch Dietmar Hopp wird in diesem Leben nicht mehr sagen, dass er freiwillig zurücktritt. Das wird einfach nicht passieren. Ist einfach so.
Und ne, jetzt mal ganz hart gesagt, es ist natürlich auch in gewisser Weise das Risiko, wenn man Fan ist von einem Verein, wo es einen Mäzen gibt, dass der sich vielleicht mal in gewisser Weise einmischt. Und eine Sache noch, ne, ich weiß, es ist eine sehr verkopfte Sache, aber ich finde schon, dass man das ein bisschen berücksichtigen sollte. Wir wissen nicht ganz genau, was da hinter den Kulissen passiert ist. Ne? Also, wir wissen nicht mal genau. Ist nur ein Beispiel. Vielleicht, wenn wir genau wüssten, was mit Alexander Rosen passiert ist in diesem Jahr, vielleicht würden wir auch sagen, oh, ich kann es nachvollziehen. Ich glaube es nicht, aber es ist eine Möglichkeit, die besteht.
Da fehlt uns halt die Transparenz.
Aber und euch natürlich auch als Fans, das ist klar.
Aber was wichtig ist, wir reden hier ja nicht von irgendwelchen Dingen, also wir protestieren ja jetzt nicht gegen Hopp und gegen alle anderen Leute, weil die jetzt irgendwie menschenunwürdige Dinge tun. Ne? Oder weil wir, was weiß ich, irgendwelche Sponsoren aus Saudi-Arabien haben. Das, was jetzt gerade zugrunde liegt bei der TSG, hat einfach, da sind einfach persönliche Differenzen. Ne?
Ja,
die wir als Fangruppierung einfach eher zugunsten von Alex Rosen auslegen. Aber deswegen zu sagen, dass jetzt Dietmar Hopp irgendwie ein schlechter Mensch wäre, nur weil er vielleicht viele Dinge in der Vergangenheit anders gesehen hat als Alex Rosen und Co. Oder weil er vielleicht, keine Ahnung, ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, Dietmar Hopp ist reich genug, dass er jetzt nicht irgendwelche Dinge getan hat, um sich selbst persönlich noch die Taschen voll zu machen. Sondern es sind halt einfach vielleicht oftmals Fehleinschätzungen seinerseits gewesen. Dann auch mit Roger Wittmann, wenn, das ist ja ein guter Freund von ihm. Ne? Stellt euch mal vor, ihr redet mit einem guten Freund, der euch berät, der Ahnung von Fußball hat und so weiter. Und dann kam er vielleicht einfach zu Fehleinschätzungen. Also deswegen zu sagen, dass er jetzt ein böswilliger Mensch ist, der TSG schaden will, wäre Quatsch. Sondern er hat halt einfach an vielen Stellen eine andere Meinung gehabt als die Fans oder als Alex Rosen.
Ja, und natürlich ist es im Wesentlichen so, wie du sagst, Jonas, dass Fans zahnlose Tiger sind. Aber es ist schon auch oft so in Politik, Gesellschaft oder auch im Fußball, dass Protest Erfolg hat oder Erfolg haben kann. Ich erinnere mich noch an Presseberichte aus dem Frühjahr, wo mehrere seriöse Medien berichtet haben, dass Rosen gehen muss. Und zwar jetzt, also im April noch. Und offensichtlich war das dann nicht der Fall. Ne, das war dann. Und wer weiß, ob nicht die Folge aus diesen Protesten, die es damals schon gab, war, okay, wir versuchen es mit Alex Rosen doch erstmal weiter. Und dann gab es im Sommer jetzt vielleicht doch größere Differenzen erneut. Ne, das gleiche gab es in verschiedenen Bereichen schon. Ne? Als diese Fridays for Future Demos begonnen haben, im großen, großen Stil, ist Jahre her, ich weiß, hat die Bundesregierung die Klimaschutzregelungen nachgeschärft. Ohne diesen Protest wäre das so von der damals noch Merkel-Regierung niemals passiert. Ich könnte da wirklich mehrere Beispiele nennen, wo es ein bisschen was gebracht hat. Und auch, ne, Dietmar Hopp oder die TSG ist ja wieder ein 50+1 Verein. Mhm. Wäre das passiert ohne Plakate, ohne Aktionen von den TSG-Fans? Mit Sicherheit nicht. Weil Hopp hätte das nicht tun müssen. Er hatte diese Ausnahmeregelung. Ich glaube, es gibt immer noch ein, zwei Vereine, die das weiterhin haben. Und das hat er hundertprozentig auch als Reaktion gemacht. Das sind dann teilweise auch kleine oder späte Reaktionen auf Protest, aber Protest in irgendeiner Art und Weise wirkt. Nur wirklich mein Gedanke, was keinem hilft, ist eine leere Süd. Das hilft absolut keinem und es schadet eigentlich allen.
Und Aggression und Gewalt in jeglicher Form hilft auch niemandem. Niemand, also wenn ihr es versucht mit konstruktiver Kritik, dann kriegt ihr vielleicht einen anderen Menschen zum Nachdenken. Aber mit Aggression und Gewalt werdet ihr niemals etwas im Kopf von Dietmar Hopp erreichen. Da verhärten sich dann eher die Fronten.
Aber Unzufriedenheit ausdrücken ist total legitim und auch möglich und kann auch was bewirken. Genau. Aber tauscht euch da gerne aus, auch gerade innerhalb der Gruppierungen. Nur vielleicht war das ja so ein bisschen eine Anregung, weil natürlich versteht man, dass man wütend ist, aber Wut an sich führt selten irgendwo hin, außer an einen noch negativeren Platz, als man vorher schon war.
Also, das heißt, die Schlussworte hier aus Barcelona von uns. Protest, ja, ihr habt unsere volle Unterstützung und ich glaube, da reden wir den meisten Fans aus der Seele. Bitte zeigt der TSG-Führung, dass wir nicht zufrieden sind damit, wie es gerade läuft, aber haltet, soweit es möglich ist, diesen Hass und diese Kritik von der Mannschaft und von Matarazzo fern, weil niemand von uns möchte beispielsweise, dass wir am Ende gegen Kiel keinen Punkt holen.
Ja, das ist jetzt wirklich eine sehr heikle Phase aktuell. Ne? Wir haben ein sehr leichtes Auftaktprogramm, haben aber die Vorbereitung, würde ich sagen, überhaupt nicht sinnvoll nutzen können. weil ganz viele Leute einfach noch nicht da waren. Ne? Sogar so ein Prass und so ein Loschek haben große Teile der Vorbereitung verpasst. Also hart gesagt, das, was Matarazzo da jetzt wochenlang gemacht hat und sicherlich auch gut gemacht hat, ist in gewisser Weise verpufft, weil wir wissen, dass noch einige Leute kommen und das muss man jetzt alles in den ersten Wochen noch regeln. Und umso wichtiger ist jetzt, dass das erste Spiel gegen ja eigentlich deutlich unterlegene Kieler, die überhaupt kein Geld hatten für Transfers und so weiter, die mit einem absoluten Zweitligakader in die Saison gehen, dass das jetzt einigermaßen rund läuft. Ich glaube, keiner kann von der Mannschaft jetzt erwarten oder von dem Team, dass wir jetzt erneut Sechster werden. Aber wir wollen, denke ich, eine ordentliche Saison und auch sehen, dass in der Euroleague, dass wir in der Euroleague eine Mannschaft sind, die auf jeden Fall es in die K.O.-Phase schaffen kann, vielleicht sogar schaffen muss.
Genau, und letzter Gedanke vielleicht noch, bevor wir das wirklich, also es ist einfach jetzt hier eine emotionale Folge und man muss sich einfach auch viel, viel von der Seele reden. Aber du kennst ja dieses Phänomen, dass irgendwelche Aussagen dann, oder es gibt es auch bei Serien oder Filmen, dass diese schlecht altern, wenn man dann in die Zukunft blickt.
Ja.
Und wer sagt, es ist möglich, dass wir in einem halben Jahr, wenn die Frank-Kramer-Transfers so dermaßen explodieren würden. Sagen wir mal, Loschek schießt in der Hinrunde 12 Tore. Er holt einen Innenverteidiger noch, der uns so dermaßen stabilisiert, dass wir nach der Hinrunde Platz 3 sind. Und alles ist gut und jeder ist zufrieden und jeder bekommt so ein bisschen das Gespür, dass es an der Zeit war, nach so vielen Jahren, nach 10 oder 11 Jahren Alex Rosen, dass es einfach an der Zeit war, auch wenn die Art und Weise nicht gut war.
Ja.
Dass es an der Zeit für etwas Neues war. Und dass wir in einem halben Jahr, in einem Jahr davon reden, dass Frank Kramer etwas Ähnliches geschafft hat, wie Alex Rosen zu seiner Zeit zwischen 2013 und 2016. Du weißt es nicht. Du kannst es einfach nicht wissen. Momentan ist es einfach eine sehr schwierige Phase, aber es kann genauso gut auch wieder besser werden.
Ja, aber unser Hauptkritikpunkt war ja auch immer die Art und Weise und das Timing, das so katastrophal war. Und da bleibe ich dabei, dass ich da die Geschäftsführung massiv hinterfragen muss, das so spät zu entscheiden. Und deswegen ist es jetzt leider weiterhin so, dass man sagen kann, der Saisonauftakt kommt zur Unzeit. Also das Timing jetzt für diesen Start ist mies. Wir bräuchten vielleicht noch 2 Wochen, haben wir aber nicht. Denn am Samstag um 15.30 Uhr wird es ernst. Ich hoffe, wie gesagt, einige kaufen sich noch Tickets. Die Geschäftsführung verdient vielleicht gerade keine Unterstützung, aber die Mannschaft verdient sie und die Mannschaft braucht sie auch. Und deswegen wäre es schön, wenn einige da wären. Ich würde auch gern kommen. Ich sitze da aber wahrscheinlich gerade im ICE und muss das Ganze über Sportschau-Radio anhören oder über das TSG-Radio. Stimmt, das ist sogar noch eine bessere Idee. Werde aber wahrscheinlich schwitzend im ICE sitzen und hoffen, dass wir einigermaßen erfolgreich in diese Spielzeit 24-25 starten.
Schöne Schlussworte. Mehr habe ich nicht zu sagen. Tschüss, wir hören uns.
Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.